Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von No More Leadership, dem Podcast, der Unternehmensführung neu denkt. Ich bin Volkmar Helfrecht und zusammen mit Professor Striebling tauchen wir heute wieder tief in die Welt der Unternehmensführung ein. Wir sprechen über echte Herausforderungen, authentische Geschichten aus der Praxis und Lösungen mit Sofortnutzen. Heute geht es um Leistungsorientierung. Hallo Herr Striebling.
Ein hartes Wort. Hallo Helfrecht, schön, dass wir wieder zusammenkommen.
Ja, Leistungsorientierung, stimmt. Mehr Orientierung auf Leistung. Das klingt jetzt nicht nach Kuschelkurs, das können wir schon mal zusammenfassen.
Absolut.
Ich bin aber der Meinung, eine These, die ich hier gerne in den Raum stellen möchte, dass wir uns vielleicht in den letzten Jahren aufgrund des Fachkräftemangels sehr darauf konzentriert haben, eine Wohlfühlatmosphäre zu schaffen, was nicht verkehrt ist. Aber die meisten Führungskräfte darunter verstanden haben, ich muss nur darauf aufpassen, dass sich alle wohlfühlen und betüdeln und bemuttern und drauf gucken, dass alle, die ein Problemchen haben, das auch zur Sprache bringen dürfen. Man sich vielleicht auf Kleinigkeiten fokussiert und konzentriert hat, aber den Leistungsgedanken, der ja eigentlich das Motivierende oft auch ist im Arbeiten, vielleicht zu wenig im Blick hatte.
Mhm. These. So nach dem Motto, wir müssen nicht aus dem Auge verlieren, dass derjenige, der unsere Gehälter bezahlt, immer noch der Kunde ist?
Ja, der Kunde wäre richtig, aber natürlich auch die Prozesse, die wir haben, geht es noch besser, geht auch noch mehr, passt die Schlagzahl oder sage ich, heute ist wieder so ein Tag, ich weiß, ich bin auch schon so schlecht aufgestanden und ich fühle mich auch nicht so und dann erwähne ich das im Team und dann sagen, ach, du tust mir jetzt aber auch leid, Mensch, und Mensch, geht es dir heute nicht so, mir geht es heute auch nicht so. Und dann lamentieren und jammern wir uns so gegenseitig in die Schlechtleistung. Ich glaube, wenn man einen straffen Tag hat, wenn man viel vorhat, wenn man Bock hat auf die Arbeit, dann hat man weder Zeit noch Nerv, sich auf das allgemeine Gejammer einzustellen. Aber viele Führungskräfte haben halt in letzter Zeit so auch mitbekommen von unser eins, also von denen, die Führung schulen. Also wenn es der Mitarbeiter nicht gut geht und wenn da was ist, du musst dich auf ihn einstellen, du musst auf ihn zugehen, du musst dich um ihn kümmern, du musst ihn hineinhören, du musst ihm helfen, du musst ihn unterstützen. Und das ist alles fein, wenn man aber unterm Strich schon auch wieder berücksichtigt, warum wir alle hier sind, nämlich um zu arbeiten, um Leistungen zu erzeugen. Und wenn zu viel der Fokus auf dieses, wie geht's dir denn gerade, gelegt wird, dann verlieren wir vielleicht den eigentlichen Sinn, warum wir hier sind, aus den Augen. Und das verbessert nicht gerade die Stimmung.
Mhm. Ja, kann ich bis zu einem gewissen Grad mitgehen, das ist richtig, dass wir Leistung erbringen müssen, klar, wir sind ja Wirtschaftsunternehmen und jedem Wirtschaftsunternehmen wohnt normalerweise das Ziel inne, Gewinn zu erzielen, das ist jetzt die Frage, in welchem Umfang und unter welchen Kosten etc., aber das ist zumindest mal wichtig, um auch den Erhalt des Unternehmens zu sichern, aber muss ich nicht auch die Mitarbeiter mitnehmen dabei, auf dieser Reise letztendlich, geht es nicht mit den Mitarbeitern besser als ich sag mal, ja, wenn ich jeden Morgen die Peitsche auspacke und sage, Leute, heute haben wir wieder Leistung.
Wenn ich Zuckerbrot dabei habe, nein. Genau. Ich weiß, die Metapher ist überstrapaziert, ich nehme sie trotzdem. Fußball, Handball, Basketball, irgendein Mannschaftssport. Wenn man da ins Training geht und man geht so rein und ich fühle mich heute nicht so. Und der Trainer muss dann erkennen, ob dieses, ich fühle mich heute nicht so, jetzt richtig antwortet, komm, jetzt renn mal eine Runde, danach geht's dir besser und jetzt mal Rücken gerade und auf geht's. Oder ob er sagen muss, alles in Ordnung mit dir, nicht, dass da gerade du irgendwas ausbrütest und du dich da jetzt, sag ich mal, überstrapazierst und dann gesundheitliche Risiken eingehst. Also der Trainer muss kapieren, ist es jetzt ein allgemeines, mir geht's nicht so gut heute und man muss dann auch mal sagen, jetzt stell dich nicht so an, auf geht's. Oder ist jetzt der richtige Satz zu sagen, da stimmt was nicht mit dir. Und ich habe den Eindruck, wir sagen zu oft, da stimmt was nicht mit dir, als zu sagen, jetzt reicht's aber auch wieder, auf geht's.
Also das Ungleichgewicht macht's aus.
Oder? Ja, okay, richtig,
Genau. Also fördern und fordern, ich meine, das ist ja, glaube ich, auch eine altgediente Binsenweisheit im Prinzip schon fast. Und deswegen, Ihrer Meinung nach, haben wir zu viel gefördert und zu wenig gefordert.
Nicht mal gefördert.
Okay.
Also ein guter Trainer fördert ja, indem er sagt, Volkmar, ich zeig dir, wie du besser werden kannst. Mhm. Ein guter Trainer fördert nicht, indem er sagt, ach ja, Volkmar, ich weiß schon. Und ah ja, dir geht's heute. Ja, vielleicht ist auch Fußball nicht das Richtige für dich. Schon mal darüber nachgedacht. Also es ist ja kein guter Trainer, der in diesen Jammerton mit reinkommt, in dieses allgemeine Gejammer, sondern der mich da rauszieht und sagt, so Volkmar, jetzt reicht's aber auch wieder, jetzt blicken wir nach vorne und vorne ist das nächste Spiel. Und so ist halt auch im Unternehmenskontext, wenn Mitarbeiter, ich sag mal, aus jeder Fliege ein Elefant gemacht wird, immer ein Drama aus jedem gemacht wird. Ich stelle fest, ich habe Kollegen, die haben so viel zu tun, die haben gar keine Zeit für Drama. Verstehen Sie, worauf ich raus
ja,
möchte?
Ja, natürlich.
Es gibt so einen Arbeitstag, da schaut man auf die Uhr und sagt, 18 Uhr, wo ist der Tag hin? Und dann gibt es Arbeitstage, die kenne ich nicht. Aber wenn ich um 9 Uhr auf die Uhr schaue und sage, oh Gott, es ist erst 9 Uhr, wie soll ich den Rest noch bestehen bis 17.30 Uhr? Gott sei Dank ist noch eine Stunde Mittagspause dazwischen. Ja, dann kann auch nichts werden. Also es macht ja auch mehr Spaß, wenn geleistet wird, wenn was erreicht wird, wenn gefordert und gefördert wird und nicht so dieses Träge, so dahin hinwerkeln in der Hoffnung, dass bald der Arbeitstag rum ist. Und viele Führungskräfte überlegen sich heutzutage, ist das Jobrad oder doch der Obstkorb oder doch beides jetzt oder so? Und wie kann ich noch mehr betüdeln? Nee, vielleicht mal in eine andere Richtung denken. Denn die Leistungsfähigkeit nimmt ja, was Statistik betrifft, ab. Das heißt, pro Arbeitsstunde weniger Output. In Deutschland. Hat viele Gründe, sehr viele Gründe, aber vielleicht auch, weil so der Leistungsgedanke uns abhanden gekommen ist.
Da bin ich ganz bei Ihnen. Ich glaube, die Benefits und ob ich da jetzt wirklich noch das kostenlose Wasser oder sonst irgendwas hinstelle, das macht es wirklich nicht aus. Es geht schon um die Stimmung im Unternehmen und die muss zumindest von der Grundstimmung her passen. Dass es überall mal Verwerfungen gibt, dass man sich mal über wen ärgert etc., das kann, glaube ich, immer mal sein. Aber ich würde, glaube ich, nicht aus dem Blick verlieren, ja, alle mitnehmen und ich würde gerne noch einen Aspekt mit reinnehmen, aber nicht um jeden Preis. Man muss sich auch mal von Mitarbeiterinnen trennen können. Ja, weil es gibt durchaus ja Situationen, dass man merkt, man passt nicht zueinander. Und das ist ja auch vollkommen okay. Ja, auch privat passen wir doch nicht alle zueinander. Wir haben doch unseren Freundeskreis und mit manchen Leuten kommen wir zusammen und sagen, das wird niemals mein Freund werden. Ja, das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Es wäre schlimm, wenn es so wäre, wenn wir everybody's darling sind, ich glaube, Franz Josef Strauß war es, der gesagt hat, dann ist man auch everybody's Depp. Nein, man darf auch Ecken und Kanten haben etc. Aber wenn es so vollkommen nicht mehr zusammenpasst, dann muss man sich, glaube ich, auch trennen. Und ich kenne das aus einigen Unternehmen, wo dann auch die Argumentation kam, eben dieser Kuschelkurs. Ich kann doch jetzt hier jemanden nicht ausstellen. Wir haben doch keinen Nachwuchs. Wir können doch niemanden auf die Stelle dann setzen. Also, aber so jemand blockiert auch die anderen. Ja, durch schlechte Stimmung, durch Fehler im Arbeiten unter Umständen auch oder Ähnliches. Und ich habe das nicht nur einmal erlebt, dass dann irgendwann mal wirklich der harte Entschluss zur Trennung gefasst wurde und auf einmal die anderen Mitarbeiter auflebten und das praktisch überkompensiert haben, was da an Leistungen dann fehlte, in Anführungsstrichen. Und man merkt, es klappt tatsächlich sogar ohne diese Person fast besser als damit. Und ich glaube, das muss man auch als Führungskraft aushalten. Ich unterrichte ja auch viele Personaler bei uns an der Hochschule. Und wenn man dann fragt, was haben Sie so vor, was wollen Sie mal machen, nicht? Und dann kommen viele mal mit Recruiting oder Personalentwicklung oder Ähnliches. Gehen Sie nicht ins Personalfach, wenn Sie nicht auch kündigen können. Ja, das sollten Sie sich bewusst machen. Und das gehört einfach auch mit dazu. Das ist nicht schön und das ist auch nicht was wir anstreben sollten, aber es gehört mit dazu. Und es gehört auch mit dazu. Wir haben ja eine Fürsorgepflicht unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegenüber, aber allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegenüber. Und da geht es eben darum auch, wenn jemand dauerhaft blockiert, so jemanden dann vielleicht auch auszusteuern.
Okay, dabei, der Stinkstiefel muss raus, wobei wir ja hoffentlich da noch einen Weg dazwischen haben, ne? Also zwischen…
Die Abmahnung?
zwischen Gejammer und Erkündigung. Ja. Die Abmahnung, richtig, als Zwischenschritt. Aber jetzt mal überlegt, also was können wir denn tun, um den Leistungsgedanken im Team zu stärken Bevor wir kündigen. Also bevor wir sagen, okay, es
reicht. Um Himmels Willen, ja.
Aber wir schreiben der Striebling. Aber, nee, aber was könnten wir tun? Also was können wir ganz konkret tun, um die Leistungskultur zu fördern? Eins haben Sie ja schon gesagt, fordern und fördern trifft, finde ich, immer noch der alte Spruch. Aber darum geht es, auch was einzufordern, auch zu sagen, hey, ich habe eine Erwartung. Na, schön wäre, die Erwartung zu kommunizieren.
Absolut.
Führungskräfte trauen sich oft, ihre Erwartung nicht mehr zu kommunizieren, aus Angst zu verletzen. Wenn ich die Erwartung aber nicht kommuniziere, strahle ich aber unterbewusst aus, ich bin nicht zufrieden mit dir. Nur mein Gegenüber weiß gar nicht, warum, weil ich ihm gar nicht kommuniziert habe, was ich von ihm eigentlich erwarte. Und natürlich, wenn ich die Erwartung kommuniziere, kommt Gegenrede. Aber nur so findet man ja einen Weg. Das ist viel besser, als ich bin in der Dusche, unter der Dusche und bin sauer auf meinen Kollegen, anstatt einfach mal zu ihm hinzugehen und zu klären, was erwarte ich eigentlich von dir. Also fordern, ne, Erwartungen klären, Messbarkeit vielleicht auch zu schaffen. Das ist bei vielen Punkten nämlich das Problem. Man hat das Gefühl, der Mitarbeiter leistet nicht ausreichend, aber man kann es nicht wirklich begründen. Man hat keine Messbarkeit. Da sich auch die Frage zu stellen, wie kriegen wir Messbarkeit hin, um auch wirklich zu begründen zu können, ich darf mehr fordern, das reicht nicht, was du tust.
Da muss man, glaube ich, als Führungskraft aber auch in sich gehen, weil dieses nebulöse Mach mal, ja, dann macht der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin eben das, was sie meint, was okay ist. Und das ist auch gar nicht böse gemeint. Ja, aber dass man sagt, ich habe eigentlich eine ganz andere Vorstellung. Deswegen ist die klare Kommunikation, was Sie gerade angesprochen haben, so unwahrscheinlich wichtig. Klare Kommunikation, was konkret sind deine Aufgaben im Helfrechtssystem, Analyse der Hauptaufgaben, um das kurz anzusprechen. Ja, das ist ja auch Mitarbeitermotivation letztendlich, wenn ich weiß, was sind meine Aufgaben. Und dann kann ich als Mitarbeiter, Mitarbeiterin auch konkret drüber sprechen, das ist eine Aufgabe, die liegt mir nicht, die mag ich nicht. Und vielleicht kann man das ja auch im Team dann anders verteilen, aber dann kommen wir überhaupt erstmal auf den Punkt, als wenn das mehr oder weniger alles im Nebel liegt. Oder auch Projekte, einfach ganz konkret formulieren, was sind die Meilensteine, bis wann muss was erreicht sein. Und das müsste ich dann natürlich auch nachhalten, das ist richtig.
Feedback geben.
Ja, genau. Ganz Feedback genau. Geben. Und da sind wir wieder beim Fördern.
Richtig. Konstruktives Feedback geben, aber dazu gehört halt genauso die Wertschätzung für geleistete Arbeit, wie auch die wertschätzende Kritik für nicht umgesetzte Leistung oder nicht umgesetzte Ziele, nicht umgesetzte Meilensteine.
Ja.
Ja. Und Feedback geben ist auch kostet Zeit, ist mir klar, aber besser rechtzeitig kurzes Feedback als so eine Kündigung ist ja auch ganz schön aufwendig, Herr Striebling. Ne?
Ist vielleicht so ein ultimatives Feedback, richtig, nicht?
Aber
genau. Nee, haben Sie vollkommen recht. Feedback würde ich gar nicht als kostet Zeit, dann hört sich das so an, als ob das Kosten sind. Es ist eigentlich ein Invest. Ja, und Invest in die Zukunft. Deswegen würde ich das gar nicht klar, man sagt immer, kostet Zeit, nicht? Das ist so eine stehende Redewendung, aber es ist eigentlich ein Invest in die Zukunft. Viele Dinge, die wir als Führungskräfte tun müssen, auch vielleicht gerne tun, ja, sind ja letztendlich auch zukunftsorientiert. Und das sollte man, glaube ich, nicht aus dem Blick verlieren. Es ist aufwendig, ja, es braucht Zeit, ich muss mir dafür Zeit nehmen, aber es ist gut investierte Zeit in die Zukunft des Unternehmens, in die Zukunft der Mitarbeiter, dass die eben auch sich selbst entwickeln können, vorwärts kommen können. Und je mehr ich am Anfang investiere, zum Beispiel in Feedback, desto eher läuft es hinten raus ja von alleine.
Das ist auch ein Aspekt, Thema Fördern. Ich vertrete auch die Einstellung, wenn man etwas gut kann, dann macht man es auch lieber.
Ja.
Und ich vertrete oder ich erlebe auch, dass viele Menschen vieles gar nicht können, wo man glaubt, das sollte man doch können. Umgang mit im Büro, Umgang mit Outlook, Umgang mit Excel, Umgang mit Word, Umgang jetzt mit der KI. Was da teilweise umgesetzt wird, ist schon erschreckend, wie wenig manche wissen, die täglich damit arbeiten. Und das Können wieder zu, nicht nur einzufordern, sondern auch zu trainieren, meine Mitarbeiter weiterzuentwickeln, den Fokus auf das Können legen. Also nicht immer den Fokus auf, geht es dir heute nicht gut, sondern wirklich mal den Fokus auch auf die Arbeit und wie man die Arbeit optimieren und verbessern und entwickeln kann. Weil wenn ich etwas besser kann, dann macht mir die Arbeit auch mehr Spaß, dann bin ich motivierter, dann geht es mir leichter von der Hand, dann kommen bessere Ergebnisse raus. Also muss meine Frage als Führungskraft sein, wie kann ich das Können meiner Mitarbeiter verbessern?
Ja, da habe ich zwei Ideen dazu. Das eine ist eben, ich werde nicht jedes Problem lösen können mit meinen Mitarbeitern. Deswegen muss ich eigentlich Problemlösungsstrategien vermitteln. Wie mache ich das eigentlich? Das klassische Juristendeutsch, ich muss es nicht wissen, ich muss nur wissen, wo es steht. Also insofern, wie kann ich mich an ein Problem heranwagen? Wie kann ich da Problemlösungsstrategien entwickeln? Das wäre das eine. Und das zweite wäre, dass immer wieder bei der klaren Definition von Aufgaben. Letztendlich, was ist eigentlich meine Aufgabe und ist das eine, die in meinen Begabungen angesiedelt ist letztendlich, oder ist das etwas, was ich halt machen muss, weil es irgendwie mir zugeschustert wurde? Aber wie gesagt, da muss man eben drüber sprechen, ob ich da vielleicht auch über eine Problemlösungsstrategie eine gewisse Liebe zu der Aufgabe entwickeln kann oder ob ich eben feststellen muss, nee, das ist wirklich nichts für mich und vielleicht kann dann ja auch Aufgaben getauscht werden, können Aufgaben umorganisiert werden im Unternehmen oder ähnliches.
Ich denke halt auch, man darf das die Begabung nicht überstrapazieren. Also es gibt schon Tätigkeiten, da ist eine Begabung notwendig. Also ich denke ich mal an einen intensiven Kundenkontakt. Wenn ich nicht lächeln kann, wenn ich nicht freundlich sein kann, wenn mir Menschen prinzipiell auf den Nerv gehen, dann wird es schon schwer. Und dann weiß ich auch nicht, ob ich mit noch so viel Trainings dahin komme. Dann gibt es aber vielleicht Tätigkeiten, auf die hat man erstmal keine Lust, bis man lernt, wie sie funktionieren. Und dann plötzlich entwickelt sich auch die Freude beim Tun selbst, beim Lernen, wie die Aufgabe funktioniert. Und wenn ich immer nur nach den aktuellen Begabungsstärken oder was macht dir Spaß, was macht dir Freude gehe, dann werde ich oft auch nicht weit kommen. Manchmal muss auch etwas, was erstmal keine Freude macht, entwickle ich die Freude beim Tun, beim Lernen, beim Entwickeln, beim Trainieren, beim Üben. Und ich stelle das zum Beispiel fest bei vielen Lehrberufen und auch im Studium. Viele Schüler, die sich für eine Lehre und ein Studium entscheiden, anschließend, machen das nicht so überlegt, wie man das meinen sollte.
Absolut.
Sondern stolpern so ein bisschen da fast schon rein. Und dann lernen sie es plötzlich. Sie lernen zu der Thematik im Studium, wie viel Background dahinter steckt, wie spannend diese Welt ist, die sie vorher gar nicht so vorstellen konnten. Oder sie kommen in die Lehre und lernen, dass ihr Lehrberuf ein unendlich großer Kosmos von Möglichkeiten ist. Und dann lernen sie im Lehrberuf erste Erfolge, erste Ergebnisse. Sie sehen, wie das, was sie mit ihren Händen erschaffen, wirklich funktioniert. Und plötzlich lernen sie, Spaß an der Tätigkeit zu haben. Das heißt, die sind gar nicht dahin gegangen, weil sie gesagt haben, das ist Begabungen, sondern der Job ist gut oder der ist um die Ecke des Unternehmens oder ich habe gehört, da werden viele Leute gebraucht in der Branche. Und dann sind sie und plötzlich entwickelt der ein oder andere richtige Freude am Tun. Ich möchte damit nicht sagen, dass man zu allem Spaß bekommen kann und dass überall Begabungen stecken und man muss es nur machen. Das wäre jetzt auch ein bisschen einseitig. Aber bitte nicht nur den Fokus auf, was macht dir Freude, was macht dir Spaß, das fällt dir leicht, sondern auch ein bisschen den Fokus auf, hey, gibt es da irgendetwas, was du noch nicht kannst? Und wenn du das können würdest, dann würde vielleicht sogar die Tätigkeit dir mehr Spaß bereiten.
Ich möchte das nochmal aufgreifen mit dem, da habe ich keine Freude dran oder sowas, ja, solche Gedanken in dieser Richtung. Ich weiß gar nicht, ob das unbedingt keine Freude ist oder ich möchte es mal überspitzen, die Sorge davor, dass ich es tatsächlich versagen könnte und deswegen will ich es auch lieber nicht probieren. Ja, das muss ja gar nicht mal so bewusst sein, dass das diese Sorge ist. Aber das spricht so ein bisschen dafür, dass man sagt, probier es doch erstmal aus, in einem geschützten Rahmen vielleicht, ja, den ich als Unternehmer, als Führungskraft auch bieten kann und dann kann man ja seine Liebe dazu entdecken. Nicht? Welches Kind mag schon Rosenkohl? Das kommt vielleicht auch erst mit dem Alter, ist jetzt ein bisschen weitergeholt. Nicht? Aber es entwickeln sich manche Dinge ja auch.
Ja.
Und so kann ich mich ja auch als Persönlichkeit entwickeln, als Mitarbeiter, Mitarbeiterin und dementsprechend eben auch die Freude an bestimmten Dingen entdecken, wo ich dann eben, bei denen ich überhaupt erstmal lerne, wie sie genau funktionieren. Absolut bin ich bei Ihnen.
Und natürlich, weißt du, mein Feedback, und dann, wenn ich es dann anfange im geschützten Rahmen, bin ich voll bei Ihnen. Also wenn ich jemanden, ich sag mal, wenn ich einem Kunden noch nicht umgehen kann, ich schicke ihn gleich auf die Fläche. Gut, dann kann es nur scheitern und dann habe ich Frustrationserlebnisse, 1, genau. 2, 3 und dann habe ich keinen Bock mehr. Also da bin ich dabei. Also nicht
das
so ein bisschen
selbst bestätigen. Ich kann es nicht und jetzt habe ich dir bewiesen, dass ich es nicht kann. Das,
genau, richtig. Ja. Also der geschützte Rahmen ist, wenn es was ganz Neues ist, wichtig. Da bin ich voll dabei. Dann aber auch eben das Feedback, das regelmäßige zu Beginn, dass ich weiß, geht es in die richtige Richtung oder nicht. Und wenn dann was klappt und wenn wir einen Erfolg haben, diese Erfolge zu feiern,
Ja.
Und wenn man das sieht, es ist schon eine Weile her, aber ich habe mich halt so gefreut, als wir Basketball-Weltmeister wurden. aber wenn man sieht, wie dieses Team gefeiert und gejubelt hat und das genossen hat, diesen Sieg, dann hat man so richtig ja gespürt, wie die sich auch trainieren im Kopf dadurch, wie geil Erfolg haben ist.
Ja.
Wir im Unternehmenskontext, wann feiert man? Wenn der Jahresabschluss fertig ist? Im April, Mai nächsten Jahres? Ja, wohl nicht. Am Ende des Jahres gibt es die Weihnachtsfeier, die obligatorische.
Genau. Wir haben immer eine Weihnachtsfeier und ein Grillfest im Sommer.
Genau. Richtig, ja. Wir haben es überlebt das Jahr, lass uns feiern, bald ist Weihnachten.
Ja.
Aber das sind ja keine Erfolge.
Nein.
Und wir haben zu selten die Gelegenheit, da bin ich auch dabei, in einem Unternehmen wirklich einen Erfolg zu feiern, weil wir ja auch als Vorgesetzte, als Führungskräfte sagen, naja, was heißt hier Erfolg? Schön das, aber wir haben ja noch das und das und das Problem.
Ja.
Das haben wir noch nicht behoben, sodass man oft problemfokussiert ist, konzentriert
Absolut.
Ist, die Erfolge auch deswegen gar nicht sieht. Aber wenn ich mein Hirn nicht trainiere auf, boah, war das geil, dieser Erfolg, boah, war das geil, dass wir diesen Umsatz geschafft haben, dass wir diesen Auftrag bekommen haben. Wenn man einen Auftrag bekommt, denken wir schon gleich wieder den nächsten Jahr, aber den haben wir nicht bekommen. Nee, jetzt lass uns
Ganz
mal
genau.
den feiern. Und das ist gar nicht so simpel. Also das hört sich so simpel an, aber das Feiern selber ist simpel. Also sagen, auf geht's, wir schmeißen den Grill an, ist simpel.
Ja.
Aber den Moment zu erkennen, jetzt lass uns mal diesen Erfolg wirklich richtig feiern. Und da muss halt jedes Unternehmen sich die Frage stellen, was ist denn für mich ein unterjähriger Erfolg, den ich wirklich mit meinem Team feiern kann? Nur so konditioniere ich mich ja auch auf Leistung.
Ja.
Und wie das der Sport immer schön zeigt.
Und deswegen gibt es ja auch Mentaltrainer im Sport letztendlich. Nee, aber da möchte ich nochmal drauf zurückkommen. Was haben wir ständig im Blick? Das, was wir noch nicht geschafft haben. Weil das andere ist ja erledigt. Und da vergessen wir viel zu oft, das auch wirklich mal wahrzunehmen. Weil wenn ich immer nur den Blick auf das richte, was noch nicht geschafft ist, das kann sehr frustrierend werden und ich verliere im wahrsten Sinne aus den Augen, ja, was schon alles gelaufen ist, was gut gelaufen ist und ganz abgesehen davon kann ich auf meinen Erfolgen ja auch aufbauen. Wenn ich weiß, was meine Erfolge sind, dann kann ich das ja vielleicht auch irgendwo kultivieren. Aber das liegt im wahrsten Sinne des Wortes in der Natur des Menschen. Wenn man sich sozusagen auch als Jäger und Sammler auf seinen Lorbeeren ausruht, dann kann der nächste Tag kritisch werden, weil kein Essen mehr da ist. Deswegen muss ich mich darauf fokussieren, wo kommt die nächste Mahlzeit her. Deswegen, wir sind so ausgerichtet letztendlich. Und da aber tatsächlich so ein bisschen mal den Blick zu wenden. Nicht, um ihn von den Problemen abzuwenden, sondern die sollen schon auch im Blick bleiben, aber zu sagen, nein, wir haben auch eine ganze Menge, was wir schaffen, was wir gut schaffen, was gut läuft und das auch immer mal wieder zu kommunizieren, das hilft, glaube ich, auch. Und da sind wir eigentlich wieder bei der Stimmungspflege angelangt, wenn wir Erfolge feiern.
Ja. Ja,
und in dem Sinne aber, ich hoffe, dass Sie mir dabei pflichten, auch eine positive Stimmungspflege, die auch leistungsbezogen ist.
Absolut, genau. Weil mit einem Erfolg feiern mache ich auch dem Team klar, was ich erwarte.
Ja.
Nämlich genau den Erfolg. Da muss ich mir auch überlegen, welchen Erfolg ich feiern möchte. Also vielleicht nicht unbedingt, oh, Volkemar kommt heute rein, ohne zu jammern, was für ein Erfolg. Das ist. Nein, aber Thema, wirklich, oder der Rosenkohl heute.
Das, ja.
Nein, aber wirklich zu sagen, wir haben jetzt ein Projekt erfolgreich umgesetzt, so wie ich mir ein schönes Projekt vorstelle und das feiern wir jetzt. Einmal, um ein Feedback zu geben, aber vor allem, um uns positiv zu konditionieren. Vielleicht da noch zum Abschluss das Thema Leistungskultur fördern, Leistungsorientierung. Ich habe so gestartet mit Bemudeln und Betüteln und wie geht's dir denn und so. Und manchmal den Eindruck, und das höre ich auch bei vielen Führungskräften oft raus, wie Kinder, ne? Führung ist wie Erziehung, das sind alle wie Kinder teilweise.
Ja.
Und da, wenn es dann nicht ständig und immer wie und immer das Gleiche und musst wie Kinder. Und mich stört ein bisschen der Vergleich, weil wir haben es nicht mit Kindern zu tun, wir haben es mit Erwachsenen zu tun.
Ja.
Wenn ich aber Erwachsene wie Kinder behandle und halt immer so, ach, was ist denn und wie denn und was ist denn heute und der und was kann ich denn tun, um dich zu motivieren?
Dann muss ich mich auch nicht wundern.
Danke, wenn sie wie Kinder reagieren.
Ja.
Es gibt die einen, die sagen, ich lasse nicht wie ein Kind reagieren, behandeln, die gehen dann, die sagen, was ist das hier für ein Laden?
Genau.
Die halten es nicht aus und die anderen sagen, ja okay, dann wenn das hier so gewünscht ist, gut, bin ich dabei.
Mhm.
Und da vielleicht auch wieder zurück, wir als Führungskräfte sind einfach Mitarbeiter mit anderen Aufgaben, nicht mit Führungsaufgaben. Andere Aufgaben haben wir identisch mit unserer Mitarbeiter gemeinsam. Wir sind aber alle gemeinsam ein Team und wir sind alles erwachsene Personen. Wir wissen alle, was wir tun und warum wir es tun. Und wenn nicht, dann sollten wir es immer untereinander klären. Aber wir sind keine Kleinkinder und eine Führungskraft ist kein Mutti und kein Vati und kein Onkel und keine Tante. Das sind wir Führungskräfte nicht und wir sollten uns auch gar nicht in diese Rolle begeben, weil eine erwachsene Persönlichkeit fühlt sich dadurch gering geschätzt, wenn sie so behandelt wird von ihrer Führungskraft. Und die Gefahr besteht eben, dass wir in so eine Kultur reinkommen wie, naja, mir geht's heute nicht gut, ich gehe mal zu Papi und Mami, vielleicht macht er mir eine Wärmflasche. Das ist nicht Aufgabe der Führungskraft und wir sollten weder diese Rolle spielen, noch diese Rolle annehmen, noch sogar das provozieren. Und nur weil wir glauben, damit würden wir Mitarbeiter binden, das glaube ich eben nicht. Ich glaube nicht, dass wir damit Mitarbeiter binden. Ich glaube, wir binden Mitarbeiter, indem man Spaß an der Arbeit hat. Und Spaß an der Arbeit hat man, wenn es Leistungsorientierung gibt.
Und die auch wahrgenommen wird. Letztendlich.
Ja,
Sowohl von anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als auch von den Führungskräften. Positiv wahrgenommen und wertgeschätzt wird. Ja, genau. Vielleicht noch ein Aspekt, weil das will ich jetzt nicht ganz so stehen lassen. Ja. Ich erinnere mich an eine Folie von Helfrich Planungstagen und da steht drauf, was Mitarbeiter wollen, unter anderem eingehen auf private Sorgen. Ja, aber tatsächlich, ich versuche das auch immer zu erklären, weil es ist wirklich nicht dieses Bemuttern letztendlich, nicht so nach dem Motto, wie geht's dir heute, sondern tatsächlich, es sind Menschen und man muss mal wahrnehmen, dass es mal jemandem nicht so gut oder besser geht. Und das kann man durchaus auch mal adressieren und sagen, Mensch, heute machen Sie so einen niedergeschlagenen Eindruck, was ist denn los? Und darf ich auch eine Lösung dafür anbieten. Wenn er sagt, Mensch, das Kinder bei mir zu Hause, alle krank, ich müsste noch zum Einkaufen, ich weiß gar nicht, wo mir der Kopf steht, zu sagen, gut, dann kannst du ja heute mal ein bisschen früher gehen und dafür bleibst du halt morgen ein bisschen länger. So in der Richtung eingehen auf private Sorgen. Nicht, das ist kein Bemuttern, sondern einfach ein Wahrnehmen. Weil wir sind dann noch ein soziales Gebilde auch als Unternehmen.
Ja, aber das ist ja auch ein erwachsener Umgang. Ein erwachsener Umgang mit dem Thema.
Ja.
Und da bin ich dabei, klar. Und wenn ich jemanden habe, der normalerweise eine gute Leistung bringt und flach gerade ab, da muss es einen Grund geben.
Eben.
Da muss man miteinander sprechen. Wenn aber dieses ständige Jammern und Lamentieren zu einer Regelkultur wird im Unternehmen.
Ja.
Also wenn ein neuer Mitarbeiter da reinkommt ins Unternehmen und alle sagen, mach mal nicht so schnell, ne, dann haben wir Handlungsbedarf. Dann haben wir Handlungsbedarf. Also muss die neue Mitarbeiter reinkommen, muss das Gefühl haben, boah, hier geht aber ganz schön was ab. Dann haben wir es geschafft.
Mach mal nicht so schnell, sonst müssen wir anderen auch anziehen, oder wie?
Ja, absolut, absolut. Der steckt ja dahinter.
Oje.
So viel zum Thema Leistungsorientierung als ersten Impuls. Könnte man noch mehr darüber sagen, vermute ich mal.
Absolut.
Aber der Rosenkohl ist warm, Herr Striebling. Da muss gegessen werden.
Oje, ja.
Auf geht's,
darf Leistung ein bisschen muss jammern, sein.
In diesem Sinne, Herr Striebling, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, ich freue mich.